Im Studio Eva Ellermann und mein Gast im SWR-Interview der Woche ist Markus Blume, Generalsekretär der CSU, zugeschaltet aus München. Guten Tag, Herr Blume.
Ich grüße Sie, hallo.
Ja, wir müssen ja leider erstmal sprechen über Würzburg, über die Messerattacke eines Somaliers. Da sehen ja die Ermittler inzwischen einen islamistisch motivierten Hintergrund der Tat, aber eben auch psychische Auffälligkeiten bei dem Täter. Bundesinnenminister Seehofer hat gesagt, es kann doch nicht sein, dass so ein junger Mann 6 Jahre im Obdachlosenheim lebt, ohne dass sich jemand kümmert. Versagt Bayern bei der Integration?
Nein, das ist sicherlich nicht der Fall. Aber wir merken, dass erstens Integration eine Daueraufgabe ist und zweitens, dass wir leider trotz aller Bemühungen nie ganz sicher sein können vor solchen schrecklichen Anschlägen, vor den Taten Einzelner. Im Moment ist es leider immer noch zu früh, um die genauen Hintergründe zu kennen. Gerade auch, was die Hinweise auf eine islamistische Tat angeht, da muss alles aufgeklärt werden. Da muss auch final geklärt werden, ob es Verbündete gab. Aber der Auftrag an die Politik ist klar, alles zu tun, um solche Dinge nach Möglichkeit in Zukunft zu verhindern.
Der Islamismus-Experte Ahmad Mansur, der befürchtet, dass es eine neue Art des Terrors geben könnte. Er meint, es gibt noch viele andere, die diese Mischung aus psychischen Problemen, ideologischem Hintergrund und persönlicher Krise haben und dass die Gefahr durch solche Menschen sehr verbreitet sei. Welche Konsequenzen müssten denn aus Ihrer Sicht gezogen werden?
Also entscheidend sind 2 Dinge. Erstens, der Rechtsstaat muss immer zur Geltung kommen. Das gilt auch bei der Durchführung der Asylverfahren. Und es gibt natürlich Bereiche, wo wir auch mehr Konsequenz brauchen, wo wir Konsequenz bei Rückführungen brauchen. Das Versprechen, die Migration zu ordnen, ist ein ganz zentrales des Rechtsstaates. Das Zweite, diejenigen, die hier bei uns leben, die auf Dauer hier leben, weil sie dauerhaften Schutz genießen oder wo klar ist, dass sie hier eine neue Heimat finden, da wiederum muss deutlich gemacht werden, Integration ist nicht Kür, sondern ist Pflicht. Das heißt, wer zu uns kommt, der muss sich selbstverständlich an unsere Regeln halten. Da, wo Integration nicht stattfindet, wo man Menschen sich selbst überlässt, da entstehen nicht nur integrationsfreie Räume, sondern am Ende rechtsfreie Räume, Parallelgesellschaften. Wir haben als Union auch in unserem Wahlprogramm ganz deutlich gemacht, dass wir das nicht wollen.
Warum ist es denn immer noch so schwierig, Abschiebungen durchzuführen?
Da müssen Sie tatsächlich die Länder in Deutschland fragen. Es ist im Bundesrat gescheitert, zum Beispiel die Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten, im Bundesrat gescheitert an den Grünen. Viele Länder haben während der Corona-Pandemie dann Abschiebungen aus anderen Gründen ausgesetzt. Also es wird immer zu viel in Deutschland in einzelnen Ländern nach Gründen gesucht, warum man nicht abschiebt, anstatt tatsächlich dem Rechtsstaat hier zur Geltung zu verhelfen. Der Grundsatz, Humanität und Ordnung in der Migrationspolitik zusammenzubringen, ist ganz entscheidend. Aber der kann tatsächlich nur gelebt werden, wenn beide Seiten zum Tragen kommen.
In diesem Würzburger Fall spricht die AfD von Lüge und Vertuschung im Vorwahlkampf. Muss die Union Angst davor haben, dass das Problem aggressiver Migranten zum Wahlkampfthema werden könnte?
Es zeigt sich einmal mehr, wie widerlich von Seiten der AfD nach solchen Anschlägen argumentiert wird, nach solchen Vorkommnissen. Der Versuch, eine solche Tat dann politisch zu instrumentalisieren, mit den eigenen Verschwörungstheorien zu verknüpfen und daraus dann wieder versuchen, für die eigene politische Sache etwas zu schöpfen. Er ist durchschaubar, er darf aber nicht gelingen und deswegen, wie an anderen Stellen auch, ein klares Stoppschild für die AfD und für ihre Art, Politik zu machen. Ich stelle fest, seitdem die AfD in Deutschland in der Politik ist, seitdem sie im Deutschen Bundestag sitzt, hat sie noch keinen Millimeter zur Lösung von politischen Problemen beigetragen. Deswegen ist unsere Haltung ganz klar, diese AfD hat im Deutschen Bundestag in der Zukunft nichts verloren.
Sie haben mal gesagt, man kann das Stinktier nicht überstinken. Würde das in diesem Fall bedeuten, Sie würden auch keinen Wahlkampf in die Richtung machen?
Das heißt, man muss einen richtigen Umgang mit den radikalen Kräften an den Rändern des Parteienspektrums führen. Das heißt, dort niemanden nachlaufen. Sich natürlich um Wählerinnen und Wähler bemühen. Ich bin in der ganz klaren Auffassung, man sollte da niemanden grundsätzlich verloren geben. Aber man darf dabei nie seine eigenen Überzeugungen hinten anstellen, sondern man muss klar unterscheiden. Wählerinnen und Wählern im demokratischen Spektrum natürlich ein Angebot machen. Und hier ist gerade natürlich auch die Union gefordert und hat es übrigens immer getan. In der ganzen Bandbreite von liberalen Überzeugungen über christlich-soziale Überzeugungen bis hin zu konservativen, das ganze Spektrum abzubilden. Aber auf der anderen Seite, dies auch mit einer ganz klaren Haltung zu verbinden, da wo es schmuddelig wird, da wo rechtsradikal oder sogar rechtsextrem gedacht und gehandelt wird, da kann nur das Stoppschild hochgehalten werden. Ich finde zum Beispiel, dass Rainer Haseloff das wunderbar vorgemacht hat in seinem Wahlkampf und das am Ende auch zu einem sehr überzeugenden Sieg der CDU in Sachsen-Anhalt geführt hat. Klare Kante gegen die AfD, aber an den Stellen, wo es notwendig ist, auch ein eigenes, auch konservatives Angebot machen.
Stichwort Wahlkampf. Schauen wir mal auf die Union. Der aktuelle ARD-Deutschland-Trend würde die Union aktuell bei 28% sehen. Auf Platz 2 weiterhin die Grünen mit etwa 20%. Auch bei den anderen Parteien im Bundestag gibt es jetzt keine große Bewegung in der Wählergunst. Allerdings wünschen sich doch wieder mehr Menschen, dass die nächste Bundesregierung wieder von der Union geführt wird. Ist das so wegen Kanzlerkandidat Armin Laschet oder trotz Armin Laschet?
Ich denke, da kommt vieles Gutes zusammen. Wir als Union haben in den letzten Wochen sehr viel richtig gemacht und die anderen haben mitunter viele Fehler gemacht. Ich denke jetzt gerade an die Grünen in den letzten 4, 6 Wochen. Da hat sich ja tatsächlich Panne an Panne und Fehler an Fehler gereiht. Auf Seiten der Union, wir haben das eingehalten, was wir versprochen haben. Zuerst bei uns den Kandidaten küren, danach gemeinsam das Programm auf den Weg bringen und jetzt dann in den nächsten Tagen engagiert in den Wahlkampf eintreten. Ich spüre großen Rückenwind in Deutschland für die Union und vor allem für das, was wir auch über unser Wahlprogramm geschrieben haben, Stabilität und Erneuerung. Ich denke, das trifft ziemlich gut das Grundempfinden der Deutschen. Sie wollen nicht, dass alles anders wird, aber an manchen Stellen, da müssen wir natürlich auch die richtigen Lehren aus den letzten Monaten und Jahren ziehen.
Glauben Sie, die Union hätte noch mehr Rückenwind mit dem Kanzlerkandidaten der Herzen, wie Sie CSU-Chef Markus Söder genannt haben?
Jetzt ist nicht mehr die Zeit für solche Spekulationen. Ich stelle fest, dass die Union mit Markus Söder und Armin Laschet zwei sehr überzeugende Parteivorsitzende hat, die beide ihren Beitrag leisten und Armin Laschet als Kanzlerkandidat dann nochmal einen ganz besonderen. Ich denke, entscheidend ist, dass wir nach dieser Personalentscheidung gezeigt haben, dass wir sofort wieder zusammenfinden und so geschlossen wie entschlossen jetzt in diesen Wahlkampf gehen.
Welche Rolle wird denn Armin Laschet im Wahlkampf in Bayern spielen? Wie viele Auftritte sind geplant mit ihm?
Er wird die Rolle des Kanzlerkandidaten spielen. Er wird als Kanzlerkandidat selbstverständlich in Bayern plakatiert. Er wird auch mehrfach nach Bayern kommen. Beim nächsten Mal, jetzt schon demnächst im Juli, zur Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im schönen Kloster Seeon. Und ja, wir werden eine ganze Reihe von weiteren Begegnungen haben, bis hin zum Schlusspunkt in unserem Wahlkampf, bei dem gemeinsamen Wahlkampf von CDU und CSU am 24. September in München.
Und Markus Söder andersrum, wie viele Auftritte wird er für die Union außerhalb von Bayern wahrnehmen?
Also bei beiden laufen jetzt gerade die Planungen für die Wahlkampfauftritte. Klar ist, Markus Söder, der wird vor allem natürlich uns als CSU in Bayern helfen. Wir haben eine eigene Stadiontour vorgesehen. Corona ist ja noch nicht vorbei, deswegen werden die Veranstaltungen auch andere sein, als man sie sonst aus Wahlkämpfen kennt. Und was darüber hinaus noch stattfinden wird, das werden wir gemeinsam verabreden.
Was ist denn eigentlich so Ihre Zielmarke? Wie viel Prozent der Stimmen muss die Union im September holen, damit Sie sagen, das ist ein gutes Ergebnis?
Wir freuen uns schon über den Rückenwind der letzten Wochen, aber wir wollen da natürlich noch eine Schippe drauflegen. Das heißt, ein Ergebnis von 30 plus X für die CDU, für die Union und bei uns in Bayern dann immer noch eine Portion mehr. Da, glaube ich, haben wir dann eine sehr gute Ausgangsposition, damit unser wichtigstes Ziel erreicht werden kann, dass wir auch nach 16 Jahren Angela Merkel, nach 16 erfolgreichen Unionsjahren im Bund, diese Ära mit neuen Ideen, mit einem neuen Kandidaten fortsetzen können.
Das heißt aber, so sehr ambitioniert ist das Ziel nicht, ne? 2017 hatte die Union 32,9% und jetzt erwarten Sie, ja, so gut über 30, wäre schon schön. Also Sie sind da sehr vorsichtig mit der Einschätzung, oder?
Nein, ganz im Gegenteil. Ich sehe da viel Ambition, weil das bedeutet auch eines, dass die Union mit Abstand größte Partei wird. Und das ist unser Ziel. Wir wollen diese Bundestagswahl von vorne gewinnen. Wir führen keinen Koalitionswahlkampf. Wir setzen auf eine starke Union. Und das ist auch das, was wir den Wählerinnen und Wählern sagen. Wer möchte, dass die Union weiterhin die Geschicke des Landes maßgeblich, nämlich aus dem Kanzleramt heraus, mitbestimmt, der muss bei dieser Bundestagswahl Union wählen. Da kann es keine Experimente an der Wahlurne geben. Und da ist man auch nicht gut beraten, wenn man dann die Farbsprengsel dazu wählt. Denn am Ende, man kann sich nur sicher sein mit einer Stimme für die Union, dass am Ende auch Union rauskommt.
Die CSU hat ja ihre Landesliste diesmal für die Bundestagswahl paritätisch besetzt. Mit CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt auf Platz 1 und noch Digitalstaatsministerin Dorothee Bär auf Platz 2. Das klingt ja nach frauenpolitischem Fortschritt. Allerdings gewinnt die CSU ja traditionell eher ihre Direktmandate. Und in den 46 bayerischen Wahlkreisen stellt die Partei 36 Männer und 10 Frauen auf. Ist das dann die Parität nur so ein bisschen Kosmetik?
Nein, das ist tatsächlich ein Epochenwechsel. Den hatten wir eingeleitet am Parteitag 2019, in dem wir auch die Parität als generellen Handlungsauftrag bei uns in der Satzung festgehalten haben, dass Frauen und Männer gleichberechtigt mitwirken in der CSU. Und bei dieser Listenaufstellung haben wir das jetzt zum ersten Mal auch 1:1 eingelöst. Natürlich haben Sie recht, der Großteil der Abgeordneten bei der CSU, er wird direkt gewählt in den Wahlkreisen. Das ist auch dieses Mal wieder unser Ziel. Wir wollen alle Wahlkreise in Bayern gewinnen. Aber auch hier gibt es einen schönen Trend. In den Wahlkreisen, wo neue Personen zu besetzen waren, wo Mandate neu verteilt wurden in den Kandidaturen, da haben wir es geschafft, bei 7 frei werdenden Mandaten in immerhin fast 50% der Frauen, in diesem Fall in 3 Wahlkreisen, Frauen zu nominieren. Ich finde, das ist ein starkes Zeichen. Klar ist am Ende, Frauenförderung bleibt aber dennoch Daueraufgabe. Das ist jetzt nicht mit einer paritätischen Liste erledigt. Aber wir haben mit dieser Liste auch gezeigt, was wir für ein fantastisches personelles Angebot haben. Also das Argument, dass es da vielleicht nicht genügend gäbe, dieses Argument gilt definitiv nicht mehr.
Ist die CSU-Spitze denn da vielleicht schon ein bisschen weiter als die CSU-Basis?
Da gibt es keinerlei Abkopplungsprozesse, ganz im Gegenteil. Natürlich setzt sich vor Ort derjenige oder diejenige durch, die am meisten mit ihrem Auftritt überzeugt. Das soll ja auch so sein, gerade im demokratischen Wettstreit, gerade wenn um Mehrheiten gerungen wird. Aber dass immer öfters eben auch Frauen bei uns gelingt, ist ein sehr gutes Zeichen. Und ich sehe da inzwischen einen ziemlichen Gleichklang auch zwischen unserer Basis und bei dem, was wir uns als Parteiführung wünschen.
Das SWR-Interview der Woche mit CSU-Generalsekretär Markus Blume. Herr Blume, Sie haben es selber schon erwähnt, der Wahlkampf nimmt jetzt Fahrt auf und Sie haben schon erwähnt, dass die Grünen Spitzenkandidatin Annalena Baerbock im Moment heftigen Gegenwind bekommt, auch von Ihnen. Erklärter Hauptgegner der Union im Wahlkampf sind die Grünen. Setzt die Union denn vor allen Dingen auf die Demontage von Baerbock?
Nein, also Wahlkampf heißt für uns natürlich, mit unseren Inhalten zu überzeugen. Aber zur Wahrheit gehört auch dazu, dass die Grünen in der Vergangenheit immer sehr gut darin waren, mit dem moralischen Zeigefinger auf andere zu zeigen. Wenn woanders was schiefgelaufen ist, dann waren die Grünen die Ersten, die irgendwo systemische Fehler gesehen haben. Ich bin da ganz offen, wenn es bei uns Fehler gibt, und die gab es in diesem Jahr natürlich auch schon, schwerwiegende Vorfälle, dann muss man ganz entschieden Konsequenzen ziehen. Bei den Grünen sehe ich ein anderes Reaktionsmuster. Bei den Grünen, da versucht man inzwischen, diese Kritik schon zu diskreditieren und für unzulässig zu erklären. So kann man miteinander aber nicht umgehen. Wenn bei den Grünen Fehler gemacht werden, dann wären die Grünen gut beraten, eben sich selbst auch kritisch mit diesen Fehlern, mit diesen Vorwürfen auseinanderzusetzen, als dann plötzlich die anderen verantwortlich zu machen. Mich erinnert das ein bisschen an ein Theater, an eine Aufführung. Wenn da was schiefläuft auf der Bühne, dann ist auch nicht das Publikum schuld, sondern dann ist das schuld, was auf der Bühne passiert.
Würden Sie denn sagen, Annalena Baerbock kann nicht Kanzlerin?
Es gibt zumindest inzwischen berechtigte Zweifel an der Regierungsfähigkeit von ihr und von den Grünen insgesamt. Sie sind ja mit großem, auch moralischem Anspruch angetreten. Aber dann muss man feststellen, in den letzten Wochen ist doch ziemlich viel vom grünen Lack auch wieder abgeblättert. Zuerst am Lebenslauf ein bisschen rumgeschraubt, dann die eigenen Nebeneinkünfte verschleiert oder zu spät gemeldet. Jetzt zumindest in Teilen ein Buch, was man unter eigenem Namen herausgibt, von anderen zusammen kopiert. Das ist jetzt schon ein bisschen viel für wenige Wochen. Für sich genommen alles nicht total gravierend, aber die Art und Weise, wie man selbst damit umgeht und gleichzeitig immer wieder sich über andere moralisch überhöht, das passt nicht gut zusammen. Und deswegen sehe ich und verstehe ich auch den Vertrauensschwund, den viele hier inzwischen in das grüne Spitzenpersonal, gerade auch in Annalena Baerbock, haben.
Haben Sie dann auch ein Angebot an mögliche grünen Wähler, die Sie für die Union gewinnen wollen?
Diese Wählerinnen und Wähler, die bekommen bei uns in unserem Wahlprogramm eine ziemlich große Portion Zukunft geboten. Eine Zukunft geboten, die bei uns selbstverständlich auch durchbuchstabiert, wie man Ökonomie und Ökologie zusammenbringt. Wir setzen auf nachhaltiges Wachstum und wir bekennen uns in selber Weise zum ambitionierten Klimaschutz. Der Unterschied zu den Grünen ist vielleicht, bei uns regiert nicht nur der Wunsch und eine Zielvorstellung, sondern wir versuchen, die Dinge eben auch zusammenzubringen. Wir wollen nicht den ländlichen Raum bei der Mobilität abhängen, sondern wir wollen zeigen, wie man emissionsfrei, aber eben auch trotzdem in Zukunft mit dem eigenen Auto unterwegs sein kann und vieles andere mehr. Also ich glaube, das Angebot der Mitte, es ist gerade auch in diesem Wahlkampf eines, was besonders ansprechend sein kann für diejenigen, die sagen, ich bin voll für Klimaschutz, aber ich möchte es bitte mit Vernunft machen, und zwar so, dass wir jeden zum Klimaschützer machen können, aber in der Tendenz dann eben eher mit Anreizen und weniger mit Verboten.
Die Überschrift des Unionswahlprogramms ist ja für Stabilität und Erneuerung. Sie haben es ja vorhin auch schon erwähnt. Die Union setzt ja darauf, dass allein durch Wirtschaftswachstum die Milliardenkosten für die Pandemie und den Klimaschutz aufgebracht werden können, ohne Steuererhöhungen und mit Einhaltung der Schuldenbremse. Erklären Sie mir bitte, warum bedeutet so eine Wette auf die Zukunft Stabilität?
Es ist schon vor etwas mehr als 10 Jahren aufgegangen, das, was Sie jetzt als Wette bezeichnen. Wir hatten damals die Weltfinanzkrise und danach folgte eine große Staatsschuldenkrise in Europa. Und wir haben uns damals als Union in der Bundesregierung entschieden, wir versuchen gerade auch in Europa mit gutem Beispiel voranzugehen. Wir setzen nicht auf Schuldenmachen ohne Ende, sondern wir versuchen, auf neues Wachstum zu setzen. Dieses neue Wachstum hat dazu geführt, dass wir im Grunde den Schuldenberg, den wir damals im Jahr 2008, 2009 aufgetürmt haben, dass wir aus diesem Schuldenberg in knapp 10 Jahren wieder herausgewachsen sind und sogar die Maastricht-Kriterien der Stabilität wieder eingehalten haben. Und das ist genau unser Rezept auch jetzt. Wir haben einen ganz tiefen Einschnitt auch wirtschaftlich durch Corona erlitten. Gleichzeitig hat der Staat in einem Ausmaß geholfen wie noch nie in unserer Geschichte. Und jetzt stehen wir an der Weiche. Das Rezept wird sicherlich nicht sein, mit mehr Belastung, mit mehr Steuern, mit mehr Schulden, mit Schwung aus dieser Krise zu kommen, sondern den Boden fruchtbar zu machen für neue Arbeitsplätze, für neue Ideen, für neue Investitionen. Wir setzen tatsächlich auf die Kräfte des Aufschwungs, auf die Kräfte des Wachstums und nicht auf die Kräfte des Staates, der irgendwoher finanziert werden muss, aber am Ende damit eine erdrückende Last für jeden Einzelnen bereithalten würde.
Aber wenn Sie so auf das Wachstum setzen und das ja auch erwarten, warum will die Union dann nach der Bundestagswahl einen Kassensturz, obwohl sie ja jetzt selbst mitregiert? Was erwarten Sie denn da?
Man muss natürlich priorisieren. Da machen wir auch gar keinen Hehl draus. Wir haben viele Vorstellungen, was man machen muss, was notwendig ist. Aber wir wissen auch, es wird nicht alles zum selben Zeitpunkt gehen. Und gleichzeitig gibt es einige Unbekannte und einige Fragezeichen. Ein Fragezeichen ist Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister. Da gab es schon etwas Vertrauensverlust in den letzten Wochen, wie er relativ freihändig an manchen Stellen argumentiert hat, wenn es um Größenordnungen im Milliardenbereich ging, wie die Finanzlage ist. Das Zweite ist, auch Corona zwingt uns zu einem solchen Kassensturz, gerade auch in den Kassen der Sozialversicherungssysteme. Da ist es notwendig, wenn wir bei Corona jetzt mal so langsam in Richtung eines hoffentlichen Endes kommen, sofern wir nicht im Herbst mit einer neuen Welle konfrontiert werden, dass wir uns dann mal anschauen, wie schaut's wirklich aus. Wenn wir auf neues Wachstum setzen, dann wird alles in der Tendenz einfacher. Wenn wir weiter in der Krise sind, dann wird's und bleibt's tatsächlich sehr schwer.
Aber trotzdem sieht die CSU noch Spielraum für weitere teure Wohltaten, Stichwort Mütterrente. Wo soll die dann herkommen?
Ich finde komisch, dass immer, wenn die CSU eine Idee hat, dann von teuren Wohltaten gesprochen ist. Und wenn etwas in den vergangenen Jahren gemeinsam in der Koalition auf den Weg gebracht wurde, Stichwort Grundrente, dann hat man es allgemein als richtig und notwendig angesehen. Ich halte auch die Mütterrente für richtig und notwendig. Es ist eine ganz einfache Gerechtigkeitsfrage. Es gibt keinen Grund, eine Mutter, die vor 1992 Kinder bekommen hat, in der Rente anders zu behandeln, nämlich schlechter zu stellen, als Mütter, die nach 1992 Kinder bekommen haben. Wir haben da in den letzten Jahren schon viel durchgesetzt Und jetzt geht es um den letzten halben Punkt der Anrechnung für diejenigen, die da Kinder bekommen haben. Ich finde, das schulden wir unseren Müttern, die vor 1992 Kinder in die Welt gesetzt haben.
Aber müsste Ihnen nicht eigentlich das ganze Rentensystem viel größere Sorgen machen? Das steht ja schon längst auf der Kippe. Der Bund muss jetzt schon fast ein Drittel seines Haushalts in die Rentensysteme geben. Und Experten des Wirtschaftsministeriums haben erst vor kurzem gesagt, wahrscheinlich muss das Renteneintrittsalter auf 68 Jahre steigen. Ist denn da die Mütterrente das richtige Signal an die, sagen wir mal, heute 40-Jährigen?
Nein, es kommt auf den richtigen Mix an. Und diesen richtigen Mix, den finden Sie auch bei uns im Wahlprogramm. Wir haben uns natürlich nicht nur mit der Frage beschäftigt, was ist für die heutige oder morgige Rentnergeneration notwendig, sondern auch, was brauchen wir für übermorgen. Wir haben im Wahlprogramm angelegt, zum ersten Mal die Idee einer Generationenrente, einer kapitalgedeckten Rente, nämlich wirklich in einem Generationenprojekt kapitalgedeckt Vorsorge zu treffen für diejenigen, die jetzt in den nächsten Monaten, Jahren geboren werden. Das ist tatsächlich ein Paradigmenwechsel. Und dazu sind wir natürlich auch gehalten, zu überlegen, wie können wir den privaten Zweig der Versicherung der Altersvorsorge weiter ausbauen. Wenn man ehrlich ist, muss man feststellen, dass alle Bemühungen mit Riester hier zu einem ganz großen Boom zu kommen, dass dieser Boom ja nicht so erfolgreich verlaufen ist, wie sich das alle gewünscht hatten. Deswegen an dieser Stelle quasi einen Reset, um auch hier mehr Wumms dahinter zu bringen. Am Ende brauchen wir alle Säulen, die gesetzliche, die betriebliche, und eben auch die private Vorsorge.
Schauen wir noch mal ganz kurz auf den Wahlkampf, den Sie ja auch für die CSU organisieren. Rechnen Sie mit einer vierten Corona-Welle im Herbst, die vielleicht alles noch mal durcheinander werfen könnte?
Diese vierte Welle kommt wahrscheinlich in jedem Fall. Die Frage ist, wie groß und dominant wird sie ausfallen? Und da haben wir es ein gutes Stück selbst in der Hand. Zum einen bei der Frage, wie bereit sind die Deutschen, sich wirklich impfen zu lassen? Bisher war ja vor allem begrenzend für den Erfolg der Impfkampagne die Verfügbarkeit von Impfstoff. Das beginnt sich jetzt in den nächsten Wochen zu drehen. Das heißt, jetzt erleben wir immer häufiger, dass der Impfstoff da ist, aber dass es mitunter schon daran hakt, genügend Impfwillige zu finden für diese Impftermine. Deswegen der Appell an alle, die die Voraussetzungen mitbringen, sich wirklich impfen zu lassen. Das ist unser Ticket, und zwar unser dauerhaftes Ticket zur Normalität.
Aber den Kollegen Aiwanger haben Sie noch nicht überzeugen können.
Ja, der Hubert Aiwanger, der ist da ein etwas spezielleres Exemplar. Der hat gesagt, er muss sich das noch ein paar Wochen und Monate anschauen. Ich weiß persönlich ehrlich gesagt gar nicht, was es da noch so groß zum Anschauen gibt. Aber er hat da möglicherweise seine Gründe, und ich bin mir sicher, er wird sich das auch nochmal gut durch den Kopf gehen lassen, welche Vorbildfunktion er da auch in seiner Aufgabe, in seinem Amt hat. Also nochmal, Impfen ist unser Ticket zur Normalität. Je mehr das lösen, desto besser auch geschützt alle vor einer vierten Welle. Und das Zweite ist die Mindestregeln bei Corona. Wir sollten sie einfach weiter beachten. Das heißt, Abstand halten, sich nicht zwingend um den Hals fallen bei der Begrüßung, Maske tragen, wo immer das möglich ist und da, wo es vorgeschrieben ist, sowieso. Es sind die kleinen Dinge, die uns helfen, mit Corona besser zurechtzukommen als andere. Ich möchte jedenfalls keine Situation erleben in Deutschland wie in Großbritannien, wo die Inzidenzen trotz großem Impffortschritt inzwischen schon wieder durch die Decke gehen.
Im SWR-Interview der Woche ist heute CSU-Generalsekretär Markus Blume. Und zum Schluss möchte ich mit Ihnen gerne noch mal kurz zurückschauen auf die scheidende Bundesregierung. Herr Blume, ausgerechnet ein CSU-Minister, nämlich Verkehrsminister Andreas Scheuer, hat nach Ansicht vieler Beobachter einen besonders schlechten Job gemacht. Stichwort Mautdesaster. Wie sehen Sie das?
Ich halte das für eine ziemlich verkürzte Betrachtung dessen, was er in der Bundesregierung geleistet hat. Wir haben Rekordinvestitionen in Schiene und Straße in dieser Legislatur. Wir haben es geschafft, diese Investitionen auf einem Rekordniveau zu verstetigen. Und das ist auch unsere Aufgabe für die nächste Zeit. Das heißt, wo immer in der Vergangenheit die Rede im Raum stand, in Deutschland, wir sind zu wenig mobil, da wird zu wenig investiert, da hat tatsächlich Andreas Scheuer die Dinge maßgeblich geändert. Und ich finde, dass so etwas in der Gesamtbetrachtung und in einer Gesamtbilanz in jedem Fall dazugehört. Ein anderes Thema, das Stichwort Fahrradfahren. Ich kann mich an keinen Verkehrsminister erinnern, der das Thema mit einer solchen Werf vorangetrieben hätte wie Andreas Scheuer. Und ich glaube, das ist auch die Grundphilosophie, die gerade von CSU-Verkehrsministern immer vertreten wurde. Einzelne Verkehrsträger nicht gegeneinander ausspielen, sondern schauen, dass wir alle verschiedene Arten, mobil zu bleiben, weiterentwickeln.
Wenn die Union wieder in die Bundesregierung kommen sollte, wird sie auf jeden Fall auch frische Köpfe aus der CSU brauchen. Welches Amt streben Sie an?
Es gibt den schönen Satz, ich weiß gar nicht, wer den gesagt hat, mein Platz ist in Bayern.
Dann brauche ich nicht mehr nachzufragen, welches Amt Markus Söder anstrebt.
Von ihm stammt ja dieser Satz und ich glaube, da sind die Würfel ganz klar gefallen. Er ist bayerischer Ministerpräsident und er bleibt bayerischer Ministerpräsident. Und als Parteivorsitzender der CSU, bin ich mir sicher, wird er auch in Zukunft maßgeblich sein Gewicht in der Bundespolitik einbringen.
Das heißt, Ihnen beiden gefällt München auf jeden Fall weiter besser als Berlin.
Uns gefällt es so, wie es ist, ziemlich gut.
Das war das SWR-Interview der Woche mit CSU-Generalsekretär Markus Blume. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Blume.
Ich danke Ihnen.